SWR 2 Zeitgenossen.
Das Beste am Ballett ist das, was man nicht erklären kann, haben Sie einmal gesagt, John Neumeier. Ihr Werk umfasst mehr als 160 Choreografien. Dazu kommt Ihre Schule, Ihre Stiftung und weltweite Verpflichtungen. Seit fast 50 Jahren schreiben Sie als Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor Tanzgeschichte. Sie sind am 24. Februar 1939 in Milwaukee, Wisconsin in den Vereinigten Staaten von Amerika geboren, kamen in den 60er Jahren nach Deutschland und sind seit 1973 Ballettdirektor und Chefchoreograf des Hamburg Balletts und seit 1996 auch Ballettintendant an der Staatsoper in Hamburg. Schon als kleiner Junge konnten sie sich für Tanz begeistern, eine Passion, die sie bis heute leben. Ihr Vater war Kapitän, ihre Mutter Hausfrau, also sie kommen jetzt nicht aus einer explizit künstlerisch orientierten Familie. Erinnern Sie sich, ab wann Sie sich für Tanz interessiert haben?
Es geht sehr weit zurück. Es geht wahrscheinlich zurück zu die Musical-Filme, die ich gesehen habe, die Hollywood-Filme, wo zum Beispiel Gene Kelly so eine Favorite war von mir. Und ich kann nur erinnern, dass ich diese Filme sehr genossen habe. Ich bin öfters im Kino mit meiner Mutter gegangen. Ich liebte es, wenn sie getanzt habe. Ich habe es nicht interessant gefunden, wenn sie gesprochen habe. Ich fand es sogar sehr langweilig. Und irgendwie dann kam aus diesem, sagen wir, filmischen Tanz die Tatsache, dass in Milwaukee, obwohl es keine richtige Ballettkompanie zu der Zeit gab, es kam einige Gastkompanien, Ballet Huston Monte Carlo und Ballet Theater damals kamen fast jedes Jahr. Und irgendwie, das hat mich fasziniert und ich kann es wirklich nicht so richtig erklären. Ich kann nur sagen, ich habe noch ein Tagebuch von 1951, als ich mein erstes Ballett wirklich gesehen habe. Und ich schrieb in völlig Begeisterung, dass das das Schönste ist, was ich in mein ganzes Leben gesehen habe.
Ich habe gelesen, dass Sie einst in der örtlichen Stadtbibliothek auf ein Buch über Wacław Nijinsky gestoßen sind, ein Tänzer und Künstler, der Sie bis heute beschäftigt. War das damals so eine Art Schlüsselerlebnis?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Zeit, so als meine Kindheit in Milwaukee, war ein bisschen eine Entdeckungszeit. Wie gesagt, Sie fragen, wie bin ich zu Tanz gekommen? Und das war so ein bisschen Detektivarbeit, könnte man sagen, dass man dadurch, dass ich so wenig wirklich sehen konnte, immer so nach Beweismaterial gesucht habe. Und das war zum Beispiel in der Bibliothek, der in die Nähe von meinem Haus war, wo wahrscheinlich 4, 5 Bücher über Tanz und Ballett vorhanden waren. Eine von denen kann ich sehr gut erinnern, es war rosafarben. Es war von Anatole Burman geschrieben, das heißt The Tragedy of Nijinsky. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig fasziniert, weil es ginge um einen fast mythischen Persönlichkeit, der aber gleichzeitig Mensch war, der eine Familie hat, der einen Vater hat, der die Familie verlassen hat, der eine Mutter, die wirklich für diese Kinder sorgen müsste. Und dieser junge Mann hat wirklich Schwierigkeiten, in eine richtige Schule zu kommen. Und all diesen Dingen, natürlich dazu seine so phänomenale Erfolg zu dieser Zeit, die Tatsache, dass er wirklich sicher die erste männliche Superstar des 20. Jahrhunderts war, hat meine Fantasie wirklich beflügelt.
Also man kann auch schon sagen, dass Sie über Nijinsky, über diesen Künstler so begeistert waren, über diese Kunst, dass Sie dann auch weiter geforscht haben, weiter dieses Spiel, sage ich jetzt Detektivspiel, vielleicht als Kind, als Jugendlicher betrieben haben und irgendwann auch merkten, Sie wollen selber tanzen. Wie haben denn da Ihre Eltern reagiert?
Zuerst skeptisch, würde ich sagen, weil es war so, noch bevor ich getanzt habe, habe ich Zeichen studiert, weil es wurde ein Talent von mir entdeckt in die Schule. Es gab so eine Lehrerin, die ab und zu mal kam und hat die Zeichnungen von der Schule beobachtet und man hat meine Eltern empfohlen, dass ich extra Unterricht haben müsste, dass ich eine gewisse Begabung als Maler, als Zeichner, als Künstler hatte. Und das habe ich dann auch gemacht. Zuerst in so eine große Kunstschule. Das war eine Schule in Verbindung mit dem Kunstmuseum in Milwaukee. Es heißt The Layton Art School. Aber das hat mir nicht so gefallen, weil im Grunde genommen, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, 10 oder so ungefähr. Und das waren alle wirklich erwachsene Menschen. Und ich fühlte mich wirklich nicht bequem. Dann hat meine Mutter irgendwo entdeckt, dass die Nonnen von den Notre-Dame-Schwestern in ihrer Kloster, in ihrer einen am Samstags Malen und Zeichnen Unterricht gegeben habe. Und das habe ich dann gemacht. Das war sehr gründlich eigentlich, ein sehr gründliches Studium. Und das kam noch, bevor ich getanzt habe. Und dann kam natürlich dieses Gefühl zu tanzen. Und es war in mir immer in gewissem Sinne ein Konflikt, ab das mein Weg war oder ab die Kunst, das heißt im Sinne von Zeichnen und Malen war. Zuerst aber in meinen Frage, dass ich selber Unterricht nehmen wollte, war so etwas fremd. Aber ich muss wirklich meinen Eltern danken im Nachhinein, weil sie war aber nie so, dass sie gesagt habe, nein, das geht nicht oder das sollst du nicht machen. Es war so, dass ich zuerst eigentlich Stepptanz Unterricht nehmen konnte, weil ich glaube, dass sie das ein bisschen weniger fremd oder exotisch gefunden haben. Das kannten sie vielleicht mehr von Filmen oder von Fernsehen zu der Zeit.
Da waren vielleicht auch mehr Jungs dabei.
Es war interessanterweise, obwohl das eine so nachbare Schule war, es waren sicher 5 Jungs in diese Klasse, in diese kleine Klasse, in die Stepptanzklasse. Dann sagte ich das nicht genau, das, was ich mir vorstelle. Dann dürfte ich Akrobatik dazu nehmen. Das habe ich auch gemacht. Das war auch nicht genau, was ich mir vorstellte. Und dann habe ich meine erste Ballettunterricht gehabt, als ich ungefähr 10 war, glaube ich.
Können Sie sich da erinnern, wie das war, das erste Mal in einem Ballettsaal?
Das kann ich mir sehr gut erinnern. Der Saal als solches kannte ich schon von der Stepptanzgeschichte. Es würde in die gleichen, mehr oder weniger kleine Saal gemacht worden. Aber die Tatsache, dass man an der Stange stand und diese 5 Positionen, diese 5 Ballettpositionen dann in diese Positionen übten. Und das erste, so eine Plié, das heißt, dass man die Knie biegt, die Knie sind auswärts gedreht. Und ich muss wirklich sagen, dass ich musste lächeln, weil ich hatte das Gefühl, ja, das bin ich. Das ist mir so fremd, aber gleichzeitig, das bin ich. Gleichzeitig, das ist da, wo ich hingehöre.
Sie haben sich dann ja auch für den Tanz entschieden. Es gab die Aussage des Jesuitenpriesters John Walsh. Er hatte auch eine Theatergruppe, in der Sie damals waren. Und er hat wohl gesagt, du musst tanzen. Woher wussten Sie damals, dass er recht hatte?
Dieser Konflikt zwischen Tanz und Malerei ging weiter. Und dann gleichzeitig dachte meine Eltern, weil ich nicht so schlecht war in die Schule, dass es gut wäre, wenn ich auch in die Universität studiere. Dann habe ich eine Universität gesucht, die in meiner Heimatstadt war. Das war eine Jesuit-Universität, Marquette University. Und weil ich auch wusste, dass es eine sehr gute Theaterabteilung hat. Und der Leiter dieser Abteilung, Father John Walsh, hat ein großes Interesse in Tanz, fand Tanz ganz wichtig als Teil der Ausbildung zu Schauspieler oder selbst wenn man nur Theatergeschichte studiert hat. Und dann, er hat Klassen gegeben und es kam auch eine Lehrer von einer sehr guten Schule aus Chicago 3-mal in der Woche in die Universität und dort habe ich natürlich dann Klassen genommen. Und als er mich gesehen hat, dann war ziemlich erstaunt und er sagt ja, du bist ein Tänzer. Er hat quasi aus meiner Seele gesprochen. Natürlich bin ich ewig dankbar, weil er hat dann wirklich zu mir gesprochen, dass das wirklich mein Weg sein müsste.
Sie haben Kunst, Sie haben Literatur, Sie haben Theater, studiert im Prinzip alles, ein ganz umfassendes kulturelles Werk geschaffen. Die Kunst hat Sie auch trotz der oder gerade wegen vielleicht des Tanzes auch nie losgelassen. Heute sind Sie ganz oft für Kostüme und Bühnenbild Ihrer Werke verantwortlich. Sie sprühen vor Energie und Kreativität, außerdem natürlich die Choreografie, da kommen wir noch drauf. Aber die bildende Kunst ist immer noch Teil Ihres Lebens und hat sich auch Ihren Weg eben durch den Umweg des Theaters so ganz geschickt geplant. Wie wichtig ist Ihnen die Kunst heute? Sie sind ja auch Sammler.
Doch, ich glaube, dass die Kunst oder die Tatsache, dass man zeichnet, ich meine, ich habe, wie Sie sagen, für mein ganz früherer Ballette die Kostüme und damals war nicht so viel Bühnenbild, aber Beleuchtungskonzepte entwickelt von ganz von Anfang an. Und ich glaube, dass dieser Konflikt meines Jugends, bin ich Maler oder bin ich Tänzer? Und im Grunde genommen, die Wahrheit ist, dass ich Choreograf bin. Das heißt, ich bin ein Maler mit der Mensch im Zeit und Raum. Insofern hat die bildende Kunst für mich eine Transformation sozusagen gemacht, nicht nur auf Papier, nicht zweidimensionell, sondern wirklich dreidimensionell in Choreografien und in die Gestalten dieser Choreografie in Raum, mit Licht, mit Stoffe, das heißt Bühnenbild. Insofern, das hat sich alles zu einer Choreografie entwickelt.
Sie hören John Neumeier, Ballettintendant des Hamburg Balletts in SWR 2, Zeitgenossen. Kommen wir wieder auf Ihre Laufbahn zurück in der Tanzkunst. Sie waren Tänzer bei John Cranko in Stuttgart, der Sie auf Empfehlung der damaligen Stuttgarter Prima Ballerina Marcia Haidé geholt hat, sage ich jetzt mal. Haidé sah Sie in London als Tänzer damals und dann gingen Sie nach Stuttgart. Und dann waren Sie in Stuttgart Tänzer. Welche Erinnerung haben Sie an das Stuttgarter Ballett? Das war ja damals eine mythische Epoche.
Ja, es war eine mythische Epoche. Aber ich glaube, es war eine mythische Epoche auch durch die politische Situation der Welt zu der Zeit. Ich glaube, es war genau das richtige Kunst, genau der richtige Form von Kunst. Eine Kunst, die sich durch Krenkos Art Geschichten sehr, sehr direkt und sehr einfach zu erzählen, war das etwas, was wirklich wie ein Feuer durch Stuttgart ging und dann auch später, als die Kompanie das erste Mal in 69 nach New York ging, es war die Stuttgarter Ballett-Wunder sozusagen. Ich glaube, dass ich persönlich gemischten Gefühle hatte. Ich bin nach Stuttgart gegangen, zuerst, weil ich gerne in Europa bleiben wollte, mindestens ein kurzes Zeit, ich dachte ein Jahr, weil auch mein Kunstinteresse, weil ich war fanatisch über die italienische Malerei der Renaissance und habe wirklich Bücher studiert, Notizen geschrieben über Stilistik und all diesen Dingen. Und ich war einfach wild darauf, nach Italien zu gehen, um diesen ganzen Kunstwerke zu sehen. Und deswegen habe ich mich entschieden, nach Stuttgart zu gehen, weil natürlich Stuttgart näher an Florenz ist als New York. Aber auf der anderen Seite, ich habe ein Ballett von Cranko gesehen, als die Royal Ballet ab London in Chicago gastierte. Und das hieß Antigone. Und ich war sehr beeindruckt von dieses Werk, weil es war genau der Richtung, die für mich interessant war. Das heißt, eine literarische Thema, aber die völlig unliterarisch dargestellt war. Und ich wollte dann gerne mit diesem Schöpfer John Cranko arbeiten. Ich denke, dass der erste Zeit war gut. Aber es ist so, ich glaube, dass jeder Mensch, der selber kreieren will, zu einer gewissen Zeit, wenn die meiste Zeit er eigentlich etwas nachmachen muss und wenn er dann vielleicht langsam nicht mehr so begeistert ist von das, was der Meister macht, er muss einfach frei sein. Und es gab kein Problem zwischen Cranko und mir, aber es war mir klar, dass eine Zeit gekommen ist, wo ich mich auch frei sein müsste, wo ich kreativ frei sein müsste.
Da kam ja dann der Ruf nach Frankfurt als Ballettdirektor.
So ist es ja. Sehr, sehr überraschend. Es war eine Zeit, wo ich habe ein Stück in Stuttgart gemacht. Es gab so eine junger Choreografengesellschaft, das heißt die Nouvelle-Gesellschaft. Und man könnte dann sich anmelden und irgendein Stück machen. Und ich habe ein kurzes Ballett gemacht, das heißt Haiku. Und dieses Ballett zu einer Musik von Debussy, es war nur drei Tänzer, es war so ein bisschen japanisch angehaucht, es war basiert auf einem Gedicht, ein japanisches Gedicht, die im Grunde genommen eine sehr große Freundin von mir, eine Amerikanerin, für mich geschrieben hat. Und dieses Stück war ein sehr großen Erfolg und vor allem durch gewisse Kritiker wie Horst Kögler, die es wirklich sehr gelobt hat, hatte ich dann auf einmal Angebote, Gastchoreografien zu machen. Zum Beispiel, es gab eine amerikanische Company, The Harkness Ballet, hat mich eingeladen. Es gab eine Company in London. Später ist es Schottisch Theater Ballet, die Werken von mir haben wollte. Und auf einmal meldete sich Frankfurt Ballett oder Frankfurt Oper eigentlich. Und ich dachte, ich bin hingefahren und dachte, ja, sie wollen irgendein Ballett von mir oder ein Kreation oder so etwas. Und der damals Ulrich Erfurt war der Intendant. Wir hatten ein Abendessen und er hat gesagt, ja, sie denken vielleicht, dass wir ein Ballett von ihnen haben wollen, aber wir wollen sie haben. Wir wollen sie als Ballettdirektor haben. Und ich war wirklich völlig überrascht. Aber irgendwo, es gibt Dinge, die man spürt. Es ist so, man schaut auf einen Berg und denkt, dort nach oben kann ich. Ich weiß nicht wie oder wie lange es dauert, aber ich glaube, ich kann auf diesen Berg. Und das war so, weil als ich John Cranko erzählt habe, dass ich ein Angebot als Ballettdirektor in Frankfurt, eigentlich eine größere Stadt als Stuttgart zu der Zeit, war er höchst skeptisch und hat gesagt, das glaube ich nicht, dass du das schaffst. Was mir natürlich viel mehr dazu bewegt hat, diesen Job anzunehmen. Aber ich hatte das Gefühl und ich war auch jung genug, dass ich dachte, ich werde das versuchen, weil ich spürte in mir, dass ich ein Mensch bin, der die Möglichkeit hat, andere Menschen zu eine Richtung zu geben, so ein Direktor zu sein, jemanden, der wirklich eine Direktion gibt. Das ist natürlich alles instinktiv und etwas, was man ausprobieren müsste. Aber ich dachte, ja, ich mache das. Ich fange an und wenn es nicht geht, dann werde ich wieder nur tanzen oder werde so freischaffender Choreograf, weiß ich nicht. Aber ich will es probieren. Und das war ein wesentlicher Schritt. Das war mein erster Tag der Arbeit war der 1. Dezember 1969 und ich werde nicht vergessen, ich hatte so ein ganz kleines komisches Büro, ganz alleine, mit einem Telefon und ich hatte natürlich nie ein Telefon, ich war Solist, aber es war ein Garderobe mit vielen Jungs und hier saß ich in einem Raum ganz alleine mit einem Telefon. Was mache ich eigentlich jetzt? So wie wird man Ballettdirektor? Es war wirklich, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man ein Ballettdirektor sein sollte. Und wichtig dazu war die Beziehung zu der Company, die Ehrlichkeit, mit dem man Menschen führt und die Verantwortung, Menschen führen zu dürfen.
Und es hat sie auch gereizt, deswegen, dann ein eigenes Ensemble zu haben. Das war ein großer Reiz für sie.
So ist es. Es war ein ganzer Reiz, weil ich wollte es auch ganz anders als Stuttgart haben. Stuttgart war eine Company, man nennt es immer Familie Company. Ich meine, es war eine Familie, aber es war eine ziemlich kleine Familie von Menschen, die John Cranko sehr gern mochte und für den er wirklich sehr viele und große Werke gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, ich wollte eine wirklichen, nicht eine Familie, sondern ein Ensemble. Eine Familie ist was ganz anderes. Das ist da, wo Streit und alles passieren kann, aber das ist eine Familie. Ein Ballettensemble ist nicht eine Familie. Es ist eine Gruppe von Künstlern, die sich gegenseitig entscheiden, miteinander in Harmonie und in Produktivität eine Richtung zu, eine gleiche Richtung zu gehen. Und das bedeutet, genau wie wir so gestern gehört haben, wie Joe Biden so wirklich so toll gesprochen hat, der neue Präsident Amerika, es geht um Einheit. Und Einheit bedeutet nicht, dass man nicht verschiedene Meinungen sein kann, sondern ob man wirklich letztendlich die gleiche Richtung gehen möchte. Und das war mir von Anfang an als Ballettdirektor sehr wichtig.
Sie haben ja früh angefangen, in Frankfurt auch Literaturballette zu schaffen, Romeo und Julia zum Beispiel, und schon damals mit einem ganz eigenen Akzent. Sie wollten also nicht einfach die Geschichte nacherzählen, sondern Sie haben auch die Entwicklung der Julia in den Vordergrund gestellt.
Ich glaube, dass für mich, weil ich habe natürlich in der Universität Literatur studiert und die Analyse von Literatur und so weiter. Vielleicht waren diese vielen Mosaikteile meines Lebens wichtig, weil ich bin auch dann an Ballett oder an Ballettmusik auch so gegangen und überlegte, ein Genie wie Shakespeare, die jedes Werk ist erstmal anders. Jedes Werk hat eine gewisse Essenz, die ohne dem es nicht dieses Stück ist. Und ich habe sehr lange über Romeo und Julia gedacht. Und wie könnte man die Vielschichtigkeit eines Shakespeare-Theaterstück als Ballett machen, ohne nur einfach der offensichtliche Geschichte zu erzählen, sondern tiefe Schichten, für dem es gar keine Worte gibt, irgendwie zu illuminieren durch Bewegung.
Ja, und die Literatur, also es scheint wirklich so, dass alles, was Sie gemacht haben in der Jugend, dass es alles mit reinfließt, auch Thomas Mann, Tod in Venedig, deutsche Literatur als Ballett, da muss man auch erstmal drauf kommen. Alle Werke aufzuzählen bei 160 geht nicht, aber mit 3 Jahren haben Sie überspitzt gesagt, ja, ich will tanzen, jetzt leben Sie immer noch mit und für den Tanz. Dabei bleiben wir im Prinzip auch konkret bei Ihrem riesigen Oeuvre. Mehr als 160 Choreografien haben Sie geschaffen, ich habe es gerade gesagt. Sie stehen für zeitlose Klassiker wie Der Nussknacker, für ergreifende Handlungsballette wie Anna Karenina, für extravagante Neukreationen. Und Sie sind auch wie kein anderer Experte für den Ausnahmetänzer Václav Nijinsky. Wir haben schon drüber gesprochen. Literarische Stoffe, Sie haben die Matthäus-Passion choreografiert. Welches Genre bedienen Sie denn am liebsten? Oder ist das immer so ein bisschen ein anderer John Neumeier?
Ich glaube, es ist ein anderer John Neumeier. Ich würde so sagen, jeder Choreograf hat einen anderen Art, wie er sich entscheidet, etwas zu machen und entscheidet, wie er es macht. Für mich ist die emotionale Aufwachen zu einem Stück Literatur, zu einem Stück Musik, zu einem Gedanken, zu etwas, was ich in die Zeitung gelesen habe, zu irgendetwas, was ich in Urlaub erlebt habe, einen emotionalen. Das heißt, mein Instrument ist mein eigener Körper. Das heißt, als Tänzer und Choreograf versuche ich diese Körper, dieses Instrument so spielbar wie möglich, dass es die weitmöglichste Skala von Artikulationen hat. Dann aber, wenn ich mich entscheide, dass ich Othello mache oder dass ich ein bestimmtes Stück, suche ich erstmal, vielleicht ist das ein rationaler Vorgang, was ist die Essenz dieses Stück? Das ist vielleicht die erste wichtige Phase mit einer literarischen Ballett. Aber das zweite Phase, wo man wirklich ins Ballettsaal geht, wo Tänzer da sind und dich anschauen und wollen wissen, was sie machen sollen, oder man muss sie irgendwie motivieren, muss sie inspirieren, da ist ein ganz wichtiger Moment. Und dieser Moment ist absolut nicht rational. Dieser Moment ist absolut emotional. Und das ist die Reaktion entweder auf eine Situation, auf eine Musik, auf eine Idee, die mich dazu bewegt, eine Bewegung zu machen. Das heißt, für mich, das habe ich irgendwann mal gesagt, dass Tanz ist für mich absolut die lebende Form von Emotion. Wie auch immer, ob das ein literarisches Stück ist oder ob das einfach Musik ist, ob das die 5. Symphonie von Gustav Mahler ist, ob das die 7. Symphonie von Ludwig van Beethoven ist. Im Grunde genommen, das, was ich dazu tue, dass ich diese Musik einen anderen Form gebe, ein Bewegung, ein Ballettform gebe, für mich ist immer das Prinzip, es muss aus einem glaubhaft für mich absolut ernsthafte Emotion kommen.
Bach, Mahler oder Ludwig van Beethoven sind Komponisten, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Die Musik spielt eine große Rolle in Ihrem Werk. Gibt es denn Musik, die Ihnen auch gar nichts sagt, wo Sie sagen, toller Komponist, aber für Sie käme er nicht in Frage zum Choreografieren?
Ja, ganz bestimmt. Weil es ist diesen Zündpunkt sozusagen, dass man eine Musik hört und sagt, das ist schön, aber man sitzt und hört weiter. Es war sehr interessant mit die Matthäus-Passion, die wahrscheinlich das wichtigste Werk, das ich jemals geschaffen habe. Ich habe diese Musik gehört noch in meiner Stuttgarter Zeit. Das heißt, es müsste Mitte die 60er Jahre. Und als ich das live gehört habe in einer Kirche, ich habe zu dem Freund, mit dem ich das besucht habe, ich würde ein Ballett aus dieser Musik machen. Ich hat kaum Choreografie zu dieser Zeit gemacht. Dann Jahre später verfolgt mich immer diese Musik, aber es war nicht der Moment. Einen Abend, weil ich eine andere Bach-Musik gehört habe an den Tag, die mich an die Matthäus-Version erinnert, war ich allein in meiner Wohnung und hat das gesamte Matthäus-Version gehört. Und auf einmal war diese Stück für mich wie ein Krimi. Es hat so eine dramatische Spannung und gleichzeitig bin ich spontan aufgestanden und mich zu dieser Musik bewegt.
Das heißt, Sie fühlen dann auch die Bewegung. Sie sehen quasi die Bewegung in Ihrem Kopf, wenn Sie die Musik hören.
Ich spüre sie, genau. Mhm. Und ich meine, es gibt natürlich tolle und große Komponisten, die ich nicht unbedingt choreografieren würde. Brückner zum Beispiel ist ein Komponist, den ich gerne im Konzertsaal höre, aber ich könnte nie darüber nachdenken, eine Symphonie von Brückner zu choreografieren.
Die Musik ist ein wichtiger Teil für Ihre Choreografien. Sie verwirklichen sie mit Ihrem wunderbaren Ensemble. Tanz funktioniert nicht ohne hervorragende Tänzer und Tänzerinnen, die meistens eine harte Schule hinter sich haben. Im Tanz geht es nicht anders, denke ich. Was muss für Sie der ideale Tänzer, die ideale Tänzerin mitbringen? Sie haben ja auch Ihre eigene Ballettschule in Hamburg und das Bundesjugendballett. Dort können sich junge Talente beweisen. Was ist für Sie der ideale Tänzer?
Das Interessante an Tanz oder Ballett heute ist, dass man in fast jeder Company oder jede große Company ganz viele verschiedene Stile beherrschen müssen. Es gab noch nie eine Zeit, wo man die Ballette des 19. Jahrhunderts, die Ballette noch ein bisschen früher, die Ballette, die romantische Zeit, moderne Ballette, Ballette von verrückten Alternativchoreografen, alle Teil eines Repertoires sein würde. Das heißt, natürlich muss ein junger Tänzer erstmal eine Technik, ich bin immer noch überzeugt, dass das klassische Technik in seiner Reinheit der beste Training für einen Körper ist. Und natürlich kann man dazu verschiedene andere Techniken lernen, bis hin zu Nationaltänzer, die wirklich unglaubliche, tolle Dynamik, rhythmischen Elemente besessen. Aber ich glaube, dass das Wesentliche ist die spezifische Persönlichkeit eines Tänzers. Für mich nicht so interessant ist ein Tänzer, der wirklich alles machen kann, aber ich kann es auch nicht definieren. Ich kann auch sagen, das war sehr gut. Ich kann es bewundern, aber es bewegt mich nicht. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Wort so viele Bedeutungen hat, dass man ein Choreograf bewegt sich, ist bewegt, Bewegung zu machen, damit es die anderen Menschen bewegen. Und ich finde, für mich ist der beste Tänzer, der Tänzer, der mich bewegt, wo ich, ja, was ist Bewegung? Wahrscheinlich die Tatsache, dass ich mich als Mensch etwas über mich erfahre, wenn ich diese Tänzer sehe. Dass er ein Geheimnis hat, der wir beiden teilen, im Grunde genommen, in unserer Humanität. Und ich glaube, das ist das, warum man ins Theater geht, weil man schaut und wenn man Fußball gern sieht oder so, ist es ein bisschen was anderes. Aber bei Tanz, es geht nicht nur, wie schnell kann ich von einem Punkt zum anderen gehen oder wie hoch kann ich springen, sondern was bedeutet das und wie mache ich das? Es ist nicht nur, dass ich schnell bin oder dass ich groß springe, sondern wie springe ich und dann, was bedeutet das? Dieses, wie ich springe, hat das etwas mit mir als Mensch zu tun? Und ich glaube, das ist das Faszinierende an Tanz, weil Tanz benutzt als seinen Instrument und als sein Sujet der Mensch. Das Publikum, mit dem der Tänzer kommunizieren will, hat auch seinen Menschsein. Er hat die gleiche Instrument, die er spielend auf die Bühne sieht. Und deswegen finde ich, ist das Geheimnis, dass direkt Übertragung von einem Gefühl oder einer Emotion zwischen Tänzer und Publikum. Und wenn ein Tänzer dieses Geheimnis hat, ist für mich natürlich der Besonder.
Die Corona-Krise, die Pandemie stellt den Tanz, die Tänzer, die Tänzerinnen, Sie alle, die im Theater arbeiten, auch alle sonst, alle Menschen vor besondere Herausforderungen. Die Theater werden immer wieder geschlossen, die Proben erschwert. Es ist eine große Herausforderung, die Sie immer wieder jetzt auch bestehen müssen. Sie haben im vergangenen Jahr mit Ghostlight als erster Choreograf eine Uraufführung präsentiert, die quasi im Lockdown entstanden ist und unter strengen Hygienebedingungen. Nur Tänzer, die zusammen lebten, durften zusammen tanzen, die anderen nur auf Abstand und so weiter. Das war kein Handlungsballett, es wurde keine Geschichte erzählt, sondern zu sehen ist ein imposantes Tanzwerk aus Fragmenten. Es wurde auch von Arte gefilmt und das Festspielhaus in Baden-Baden hat das Werk auch gezeigt. Dort sind sie ja auch immer wieder gerne Gast, Stammgast, muss man sagen, seit Jahrzehnten. Kann denn die Frage, ein aufwendig produzierter Tanzfilm, das Live-Bühnenerlebnis Ihrer Meinung nach ersetzen?
Nein, es sind zwei verschiedene Kunstformen. Ich finde, Live-Theater lebt, weil es eine einmalige Vorstellung ist. Man erlebt eine Vorstellung in die Jetzt-Zeit. Das heißt, das, was man sieht, so wie es gezeigt wird, ist noch nie gewesen und wird nie wieder so sein. Das ist ein Erlebnis, das ist das Wertvollste, finde ich, was man erleben kann. Das ist eine Sängerin, die so singt, wie sie noch nie gesungen hat. Ein Tänzer, Tänzerinnen, die so etwas so macht, wo man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Film ist was anderes. Film ist ein Medium, das ich sehr liebe. Ich arbeite sehr, sehr intensiv an die Filme von den Balletten, die von mir gemacht worden sind. Wahrscheinlich auch geht das alles zurück zu meinem Anfang als Maler, als Mensch, der eigentlich die Ästhetik eines Bildes für wichtig findet. Aber es ist anders, weil man mit ganz anderen Mitteln arbeitet. Wenn man ein Theaterstück sieht, dann sieht man, was weiß ich, 25 Menschen auf die Bühne, die machen verschiedene Bewegungen und die Auge geht mal rechts und dann geht es vorne und dann geht es links und das Gesamte gibt einen ein Gefühl. Wenn man versucht, das alles in einem Film, ist das sicher langweilig. Die Tatsache, dass eine Hand einfach in Großaufnahme durch das Bild geht, kann einfach das alles ersetzen, was diesen 25 Menschen dort gemacht haben, weil es die Intention der Choreograf unterzeichnet in einem präzisen bildlichen, filmischen Form. Und ich habe immer, seit ich anfing, mit Film und Ballett zu tun, gerade diese Wege gesucht habe.
Gerade jetzt ist es vielleicht auch eine Möglichkeit als Ergänzung und als ästhetisches Mittel, aber es muss immer beide Sachen geben, Film und Tanz und Tanzfilm.
Absolut, ja. Und Tanz als der Film als ein Kunstwerk. Und nicht nur, ich meine, ich möchte nicht negativ sein, aber ich finde, sehr viel Streaming, man benutzt immer dieses Wort jetzt, Streaming, kann auch zu einer gewissen Banalität führen, weil im Grunde genommen, wenn ich etwas, ich will eine Ästhetik erleben, wenn ich in einen Bildschirm schaue, ich kann einen Dokumentarfilm machen. Wir haben tausende von Dokumentarfilmen, die zeigen genau, wie aus einem Laborator, wie eine Choreografie ist. Das ist aber kein Film. Das ist ein Arbeitsinstrument. Wenn ich einen Film schaue, dann möchte ich gerne, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, genau wie ich eine Idee, eine Drama, eine Musik umzusetzen in Bewegung, möchte ich gerne, dass jemand die Mühe gemacht hat, wie mache ich diese Bewegung, wie setze ich diesen Bewegung in einer völlig anderen Form, eine Form, der willkürlich oder meistens zweidimensionell ist, die meistens kleiner ist oder manchmal größer ist als Leben und was das bedeutet. Insofern, ich finde es schon eine faszinierende Aufgabe, Ballettfilme zu machen.
Ihr Lebenswerk hat drei Säulen, das Hamburg Ballett, das Ballettzentrum als Ausbildungsort und Ihre Stiftung, die Sie bereits 2006 gegründet haben und auch Ihre umfangreiche Sammlung zum Tänzer, wir haben es vorhin schon gesagt, zum Tänzer Vaclav Nijinsky. Derzeit ist sie noch in Ihrem Haus untergebracht, in dem Sie auch wohnen. Ein größeres wird gesucht, konnte ich lesen. Sie haben rund 15.000 Tanzbücher und etwa 30.000 Exponate, Zeichnungen, Schuhe, Fotografien, die alle untergebracht werden müssen. Seltene Sammlerstücke. Haben Sie ein besonderes Lieblingsstück oder ein Stück, was Ihnen besonders wichtig ist?
Das ist auch schwer zu sagen. Wahrscheinlich die erste wichtigste Stück, die ich gesteigert habe in 1975, glaube ich, war es. Und es ist ein Bronzekopf von Nijinsky, von der Künstlerin Una Troubridge. Man sagt, das ist wahrscheinlich die einzige realistische, modellierte Darstellung von Nijinsky, das in seinem Leben gemacht worden ist. Rodin hat eine sehr interessante Skulptur, Skizze gemacht, die man vermutet, Nijinsky ist. Aber dieser Kopf von Una Troubridge, sie hat etwas von die Mysterium, glaube ich, von Nijinsky gefangen, die wirklich einmalig ist. Aber übrigens, die Sammlung geht nicht nur um Nijinsky, sondern die Sammlung geht zurück in die 17. Jahrhundert mit sehr vielen Lithografien, mit natürlich Büchern, aber auch Porzellan aus dem 18. Jahrhundert und sehr vielen Dingen. Wenn man es so sieht, es befasst Tanz als ein Ganzes, auch modernen Tanz, auch die, zum Beispiel die Fotografiesammlung, die ist noch nicht gezählt, aber die hat sehr viel Tausenden von historischen Fotos und auch Fotos von berühmten modernen Tänzern und so. Dann glaube ich, man könnte sagen, dass die Seele, die Sammlung ist natürlich die Zeit um die Diaghilev Company zwischen 1909, als sie das erste Mal in Paris aufgetreten sind, und 1929, als Diaghilev starb. Und der Herz von dieser Seele ist natürlich Vaclav Nijinsky, denn seine eigene Zeichnung, die Skulpturen und Kunstwerke, die ihn darstellen, macht wirklich eine Sammlung, die, ich bin ziemlich überzeugt, der größte der Welt ist.
Sie sammeln ja auch immer noch und also Sie wollen die Sammlung grundsätzlich auch anderen zugänglich machen, künftig.
Natürlich, weil es ist so, wenn man beginnt etwas zu sammeln, dann hat man eine Lithografie aus einer Tänzerin aus 1830, 40 und das ist schön und man hängt es auf und dann kommt noch eine und kommt noch eine und kommt noch eine. Wenn man aber dann wirklich ganz viel gesammelt hat, ist es völlig klar, es sei, dass man so Es gibt Menschen, die, glaube ich, Kunst als Geldanlage sehen, was ich komisch finde, oder nein, komisch ist das falsche Wort, aber merkwürdig finde. Und diese Kunst ist vielleicht sogar in ein Safe irgendwo. So ist die Sammlung nicht. Die Sammlung war hauptsächlich, um mich auch zu inspirieren, weil ich habe sehr viel von dieser Kunst gelernt, die in meine eigene Arbeit reingeflossen ist. Aber man merkt, dass das kann nicht nur für mich alleine sein. Ich finde, es muss auch anderen sehen können, anderen davon profitieren. Obwohl die Sammlung nur in meinem Privathaus ist, wir haben auch Studenten, die besonderen Arbeiten machen, wo wir Material haben, die sie hilft. Man kann sich anmelden, wenn man Teile, die die Sammlung sehen möchte, darüber arbeiten möchte. Es ist aber ein Privathaus und deswegen ist es nicht möglich jetzt, dass man einfach so die Türen aufmacht und lässt alle Menschen durchgehen.
Herr Neumeyer, Sie stehen immer noch auf der Bühne und zeigen auch den Tänzern mit ihrem Körper, was sie tun sollen. Das hat sehr viel mit Training und Disziplin zu tun, aber auch mit Glück, oder? Sie haben ja mal gesagt, Sie haben einen sehr weichen Körper.
Sicher. Ich meine, Glück in viele Wege, die viele Einflüsse, die ich in mein Leben bekommen habe. Die Tatsache, dass ich, wie ich gesagt habe, für mich Choreografie bedeutet aufstehen und bewegen. Es ist nicht ein intellektueller, es ist nicht ein rationaler Vorgang. Und ich bin immer noch ein Choreograf, der einfach in gewisser Weise die Dinge vormachen muss. Das heißt, die Tänzer können die Schritte viel besser als ich machen, aber der Impuls, der Ursprung, der Essenz einer Bewegung muss für mich persönlich als Choreograf durch meinen Körper kommen. Und dann entsteht ein Dialog mit denen, die Tänzer, die das anschauen und die das nachmachen. Und dann die Korrekturen, dass ich sage, nein, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder, wow, das ist noch viel besser, als ich mir vorgestellt habe. Das ist auch nicht genau, was ich gemacht habe, aber mach das, weil das ist sehr schön. Aber es entsteht eine ständige Kontrolle. Und die Kontrolle kommt nicht so sehr rational, sondern viel eher, wie ich in mir die Bewegung, die ich einmal gezeigt habe, wie ich sie weitergemacht sehe oder was ich dabei empfinde, in mir persönlich.
Herr Neumeyer, Sie stehen für absolute Perfektion, für fließende Bewegungen, große Ensemble-Szenen und Sie können auf die besten Solisten und Solistinnen zurückgreifen. Sie sind weltweit vernetzt und, wenn nicht gerade die Pandemie das Sagen hat, mit ausverkauften Gastspielen unterwegs, mehr als 160 Choreografien, ich habe es gesagt, Ihr Lebenswerk, Ihre Stiftung, die Ballettschule, das Ballettzentrum. Ihr Vertrag geht bis 2023. Haben Sie schon einen Plan für danach?
So genau nicht. Ich habe die Stiftung und kann mich wirklich sehr leicht in diese Stiftung verlieren, weil, wie gesagt, die Sammlung der Stiftung war ursprünglich da, nicht weil es wertvolle Objekte sind, sondern weil sie Objekte sind, die mich inspirieren. Und ich werde sicher mehr Zeit haben, um zu recherchieren in diese Stiftung. Ich würde natürlich weiter choreografieren. Es sind schon Pläne, auch Kreationen, die andere Kompanien von mir haben möchten. Ich würde, solange ich überhaupt kann, choreografieren. Vielleicht werde ich eine Autobiografie schreiben, weil ich merke, wie alt ich bin. Und das ist etwas Fremdes für mich. Aber gleichzeitig, es bedeutet, dass ich habe mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die nicht mehr leben. Und die müssen in unser Erinnerung wenigstens leben. Und ich denke, das ist eine Verantwortung von mir, dass ich in irgendeiner Weise die mindestens etwas über sie schreiben.
Ich habe wirklich den Eindruck, die Arbeit ist für Sie gar keine Arbeit. Sie haben tatsächlich Ihre Berufung gefunden. Sie werden niemals damit aufhören, mit Tanz zu arbeiten, für den Tanz zu arbeiten. Gibt es denn ein Motto, das Sie haben, das Sie verfolgen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, das habe ich meine Tänzer heute gesagt, dass man jeden Tag Yes sagt, dass man Ja sagt zu dem Tag, dass man ehrlich ist zu einer Berufung, dass man es nicht macht, weil, ich weiß es nicht, weil man Geld verdienen will oder, sondern weil man es wirklich muss, dass man wirklich zu dem Tag, den man verbringt, Ja sagt.